Ich hätte nie gedacht, dass
man so viel Zeit und Geld für das Plan, Einkaufen und Zubereiten von Mahlzeiten für 5 Personen braucht.
Ich hätte nie gedacht, dass Erziehungsarbeit so hart sein kann, wenn sie permanent sein muss.
Gegen den Corona-Koller. Der Weltpodcast für den Alltag im Ausnahmezustand.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Antonia Beckermann. Heute starte ich mal mit Zahlen. 3,7 Millionen und 2,8 Millionen. Nee, es geht nicht um Geld, es geht um Kinder. 3,7 Millionen Kinder gehen in Deutschland in die Kita und 2,8 Millionen allein in die Grundschule. Hinter den Zahlen stecken aber auch Millionen Eltern, die seit Beginn der Corona-Pandemie ihren Alltag komplett umschmeißen mussten. Sie waren Eltern, Arbeitnehmer und teilweise jetzt eben auch gleichzeitig Lehrer. Für viele ist das ein Riesenproblem. War es also völlig unnötig, so schnell Kitas und Schulen komplett zu schließen? Versagen die Schulen beim digitalen Lernen? Mangelt es vielleicht auch an Unterstützung für die Eltern, die gerade alles unter einen Hut kriegen müssen? Das sind alles Fragen, über die Eltern gerade viel diskutieren. Und das wollen wir hier heute auch. Dafür habe ich 2 Kollegen und Eltern eingeladen, gegeneinander anzutreten. Und das mit klaren Regeln. Jeder hat genau 1 Minute Zeit, auf eine These zu antworten. Ich verspreche, ich stoppe die Zeit. Also darf ich vorstellen, Jette Moche hat 3 Kinder, 1 in der Schule und 2 in der Kita. Und Frederik Schwilden, er hat 2 Kinder, von denen 1 in der Kita ist und das 2. bald in die Kita kommt. Hallo ihr.
Hallo.
Hallo.
So, damit ihr euch schon mal warm reden könnt, starten wir mit 4 kurzen Sätzen, die ihr bitte ebenfalls ganz, ganz kurz beantwortet. Jette, du darfst starten.
Juhu.
Seit der Corona-Krise wünschte ich,
wir hätten einen Garten.
Und Frederik?
Ich könnte länger schlafen.
Ich hätte nie gedacht, dass
man so viel Zeit und Geld für das Plan, Einkaufen und Zubereiten von Mahlzeiten für 5 Personen braucht.
Ich hätte nie gedacht, dass Erziehungsarbeit so hart sein kann, wenn sie permanent sein muss.
Ich habe seit mehr als 10 Wochen
öfter Jogginghose als Jeans getragen.
Weniger Sex.
Meine Kinder sind
wie wir im Zwiespalt. Auf der einen Seite glücklich über die Familienzeit und auf der anderen Seite vermissen sie eindeutig ihr altes Leben mit Kita und Freunden.
Wahnsinnig glücklich, weil sie aber Gott sei Dank zum Glück in die Kita, also der eine, gehen kann. Und das war am Anfang, als er es nicht konnte. Ach nee, ich muss einen Satz, ne? Nochmal. Nein, meine Kinder sind wahnsinnig glücklich. Entschuldigung.
Das ist ehrlicherweise der super Anfang des Abends. Das ist doch perfekt jetzt als Einstieg für die 5 Thesen, die ich mir überlegt habe. Also meine Stoppuhr steht neben mir. Ihr habt genau 1 Minute Zeit zu antworten. Ich würde wieder sagen, wenn das okay für euch ist, Jette fängt an.
Okay.
Also, 1. These. Schulen und Kitas hätten nicht geschlossen werden dürfen.
Ich finde, sie hätten nicht so geschlossen werden müssen, dass man sie von 100% auf 0% runterfährt. Ich finde, man wusste am Anfang so wenig, dass man hätte, so wie man sie jetzt schrittweise wieder eröffnet, auch erstmal schrittweise schließen können. Man hat alle nach Hause geschickt, ohne vielleicht erstmal zu gucken, können wir Hygienemaßnahmen einführen, könnten wir vielleicht A- und B-Wochen machen, indem wir die Klassen teilen, können wir vielleicht die Größe des Schulhofes oder die Sportplätze nutzen, um die Kinder länger nicht komplett nach Hause schicken zu müssen.
Frederik, Schulen und Kitas hätten nicht geschlossen werden dürfen.
Schulen und Kitas zuzumachen war richtig, aber da muss ich Jette komplett zustimmen, nicht in dem Maße. Ich habe das gesehen, ich habe eine Erzieherin interviewt für den Artikel in der Welt auch und die hat mir erzählt, dass sie sich auch in der Zeit total gelangweilt haben, weil dann alle Erzieherinnen und Erzieher in den Einrichtungen sitzen, aber ein einziges Kind da war, was natürlich total schön für das Kind da war, dass sie so eine riesen Auswahl haben. Aber das ist neben den ganzen Aspekten, die ich als Elternteil abbekomme, also eben keine Kinderbetreuung und so weiter, ist es eine absurde Ressourcenverschwendung eigentlich. Die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Die können gar nicht so viele neue Kita-Konzepte jetzt sich überlegen in der Zeit. Und deswegen fand ich das nicht richtig in dem Maße, wie es gemacht worden ist.
Okay, ich sehe schon, ihr seid beide unter der Zeit. Ich muss mir was anderes überlegen. Nächste These. Jette, ich finde es okay, wie Beschulung und Kinderbetreuung an die Eltern übergeben wird.
Ja, ich finde es okay, weil es ist halt auch unsere Aufgabe als Eltern in so einer Situation, die Verantwortung für unsere Kinder zu übernehmen. Wir hatten das Glück bei der Großen, dass wir auch eine Lehrerin hatten, die uns einfach Materialien an die Hand gegeben hat, mit denen wir arbeiten konnten. Kita-Kinder haben wir halt versucht, selbst zu bespaßen. Da wurde halt der Wohnzimmertisch zur Tischtennisplatte und mit dem Luftballon konnte dann auch mal Fußball gespielt werden. Wenn alles dicht gemacht werden muss, und dieses Muss habe ich ja eben in Frage gestellt, aber so war es nun mal, dann finde ich, gab es bei uns keine andere Möglichkeit, als es so zu machen, per E-Mail die Aufgaben und wir selbst die Bespaßung der Kinder zu übernehmen. Ja.
37 Sekunden. Frederik. Du bist dran. Ich finde es okay, wie Beschulung und Kinderbetreuung an die Eltern übergeben wurden.
Ich finde es nicht okay, weil es Eltern, und das habe ich selber erlebt, in totalen Zwiespalt bringt. Schaffe ich das, Vater zu sein? Schaffe ich das, Mutter zu sein? Schaffe ich das, dann irgendwie Erzieher, Lehrer zu sein und gleichzeitig aber noch meinem Arbeitgeber gegenüber zu funktionieren? Also ich hatte das Problem, dass ich wirklich so, ich bin morgens um 4 aufgewacht ohne Wecker, weil ich mir gedacht habe, fuck, wie kriege ich das hin? Und habe dann so die Zeit von 4 bis 7 teilweise geschrieben, um dann danach irgendwie Zeit für die Kinder zu haben, dass ich mit meiner Frau teile. Und dabei geht uns das total gut. Und eben weil es uns so gut geht und weil ich da schon Probleme habe, gibt es natürlich ganz andere Familien, die ganz andere Arbeitsmodelle haben und auch ganz andere Möglichkeiten, kognitiv oder vom Bildungshintergrund oder sprachlich mit ihren Kindern zu arbeiten. Und die lässt du alleine.
Aber ist es dann, darf ich da kurz rein?
Er hatte 50 Sekunden. Du hast noch.
Achso, Entschuldigung.
Ich bin fertig.
Ich würde dazu gerne mal, ich glaube, es ist dann nicht aber die generelle Frage, ob der Lockdown richtig war oder nicht. Denn ich meine, der Lockdown, den fand ich ja auch nicht richtig. Und ich finde es auch nicht richtig, wie die Politik gesagt hat, liebe Eltern, macht ihr mal alles. Ich bin total d'accord, dass ich finde, dass die Eltern komplett vergessen wurden. Wie soll man es schaffen, Kita, Schule, Sportvereine zu ersetzen, obwohl man ja seiner regulären Arbeit nachgeht und die Gesellschaft oder wir Familien ja auch so funktionieren, dass wir entweder arbeiten oder die Kinder haben. Wir haben ja keinen zeitlichen Puffer, den wir jetzt einfach mit einer Aufgabe gefüllt haben. Bin ich total bei dir, wir wurden komplett vergessen, wir wurden total alleine gelassen. Aber so wie das jetzt war, wenn wir das so annehmen, von wegen die Schulen und Kitas sind zu, finde ich, war es okay zu sagen, dass wir es übernehmen müssen. Also, ja, wie gesagt, ich bin raus, ne?
Du holst die Minuten, die du gleich hast, schon jetzt.
Okay, Entschuldigung.
Ich will dazu noch eine Sache sagen, weil ich da wirklich, es ist ja dann dieser Begriff systemrelevante Berufe aufgekommen. Und je länger ich darüber nachdenke, desto falscher finde ich den. Weil wenn wir uns als Gesellschaft begreifen, als Gesamtgesellschaft, ist am Ende, muss ich sagen, jeder Beruf systemrelevant. Egal, ob du jetzt eben bei einem Supermarkt arbeitest, ob du Krankenpflegerin bist oder Arzt oder von mir ist auch ein Elektrogeschäft, sagst, jeder Mensch in dieser Gesellschaft ist notwendig. Und das hat so eine Zwei-Klassengesellschaft eingeführt, die man dann in der Kita-Betreuung gesehen hat, die systemrelevant eingestuft sind dürfen. Und das war je nach Bundesland komplett unterschiedlich. Und dann ist es nochmal erweitert worden, sodass dann auch hier in Bayern ich als Journalist das in Anspruch nehmen konnte, was ich vorher nicht konnte. Und das hat zu einer krassen Ungleichheit geführt.
Ist hier in Berlin auch so. Du könntest sogar noch weitergehen. Du könntest ja sogar sagen, auch jemand, der nicht arbeitet, aber Kinder hat, ist systemrelevant. Denn nur unsere Kinder sorgen dafür, dass unser Rentensystem funktioniert, dass es später arbeiten geht und einzahlt, wenn es zum Beispiel um unser Gesundheitssystem geht. Also eigentlich ist jeder Mensch systemrelevant. Und wenn es die Oma ist, die sogar zu Hause ist und vielleicht aber auf ihre Enkelkinder aufpasst, dann wäre auch sie systemrelevant in dem Moment, ne?
Okay, ich sehe schon. Ihr seid genau die Eltern, die miteinander diskutieren wollen. Ich gehe jetzt trotzdem wieder zurück auf die Regeln. Und wir versuchen mal, ob wir das bei der nächsten Frage...
Antonio, wir freuen uns, dass wir mal nicht nur Data hören, sondern einen Menschen haben, mit dem wir uns ernsthaft unterhalten können.
Ja, wobei ich die Unterhaltung mit meinen Kindern schon auch echt gut finde.
Hat sich das verändert, seitdem ihr so mehr zusammen seid?
Ich habe das Gefühl... dass die Sprachentwicklung von meinem Sohn Ragnar so komplett explodiert ist. Das kann vielleicht aber auch einfach nur an dem Alter liegen. Jetzt von 2 auf 3. Aber das ist total verrückt. Also der stand letztens draußen in so einem Skulpturengarten und hat gemeint, das ist eine Skulptur, ne? Und also hat das Wort Skulptur und so. Und dann hat er gemeint, von einem Bildhauer. Und das ist irgendwie so ganz verrückt, dass der so auf einmal so Wörter, so krasse Fachwörter benutzt.
Okay. Also, nächste These, Jette, 1 Minute Zeit. Mhm. Eltern hätten für die Betreuung und Beschulung ihrer Kinder extra bezahlt werden müssen.
Nee, bin ich absolut dagegen. Also dieses extra Geld, was immer diskutiert wird, das ist einfach überhaupt nicht zielgerichtet. Ich finde es auch nicht nachhaltig. Es kommt im Nachhinein, wer seinen Job verloren hat oder weniger arbeiten musste, dem sind, ich sage jetzt mal, mit 300 Euro pro Kind einmalig auch nicht geholfen. Und wenn man das mal hochrechnet, reden wir von ein paar Milliarden Euro. Das würde man innerhalb einer kurzen Zeitspanne einfach in die Masse hauen. Das ist übrigens die gleiche Summe, die man innerhalb von 5 Jahren für den Digitalpakt ausgegeben hat. Also in keinem Verhältnis, null zielgerichtet. Ich bin absolut dagegen. Und auch ich habe Eltern interviewt für einen Artikel. Das, was die sich gewünscht haben, waren Planbarkeit, Wiederaufnahme von Schule und Kitas. Keiner hat jemals von Geld gesprochen, keiner.
Frederik.
Ich bin, obwohl ich das Gegenteil vielleicht eines Sozialdemokraten bin, der allen alles geben möchte, wahnsinnig dafür, Eltern Geld zu geben. Nicht, weil ich glaube, dass man mit Geld alles lösen kann, aber weil du halt, wenn du den Konflikt hast, Beruf, Erziehung, wie kriege ich das unter den Hut? Und dann bist du in Kurzarbeit oder kannst gar nicht arbeiten, je nach Branche, oder bist rausgeschmissen worden. Ist das Geld, was du bekommst, egal ob es dich jetzt über Wasser hält oder nur nett ist, dass du dazu bekommst, finde ich ein Plus, was sich lohnt, egal wie viel es bewirkt. Du kannst es ja auch anders sehen und es nicht nur als Elternförderung sehen, sondern am Ende auch, das ist ja auch diskutiert worden, einfach als Wirtschaftsanlaufhilfe irgendwie. Also Geld, das ausgegeben wird, ist super. Das beste Geld, was es gibt, ist das, was wir verbrauchen, weil da eine 10-fache Wertschöpfung dran ist. Das Geschäft, wo ich das ausgebe, der Staat verdient daran. Deswegen bin ich dafür, Leute mit Geld zuzuwerfen, weil das alles lösen kann.
Nächste These, Jette. Kinder so lange nicht in Schulen und Kitas zu lassen, ist schlecht für ihre Entwicklung.
Tatsächlich eine These, wo ich weder mit Ja noch mit Nein drauf antworten kann. Ich glaube, für meine Kinder war es nicht schlecht. Denn das, was Frederik auch erzählt hat, durch diese intensive Betreuung machen die einfach in Bereichen Fortschritte, was so vielleicht, man weiß es ja nicht passiert wäre. Man darf aber nicht vergessen, dass, jetzt rede ich wieder nur von mir, dass wir recht privilegiert sind. Ne? Uns geht's finanziell gut. Wir haben insgesamt 3 Kinder, also wir hatten kein Einzelkind zu Hause. Das heißt, wir sind in dem Maße privilegiert, dass wir auch Dinge angehen konnten. Wir können jetzt Frisbee spielen, wir können Tischtennis spielen, wir haben Zeit zu lesen, wir sind ein deutschsprachiger Haushalt, der quasi nicht auf externe Hilfe angewiesen ist. Wir können die Hausaufgaben auch alleine machen, wir haben auch die Technik dafür, um Hausaufgaben zu machen, wir haben eine stabile Internetverbindung. Also das sind alles Dinge, wo ich sagen würde, meinen Kindern schadet es nicht.
Frederik?
Da muss ich mich komplett anschließen, hat das auch nicht geschadet, aber ich habe das hier in Erlangen gesehen, wo der größte Park in der Mitte der Stadt, das ist der Schlossgarten. Der ist gesperrt worden wegen der Corona-Zeit. Einfach komplett zugemacht. Also du nimmst öffentlichen Raum, nimmst ihn den Leuten weg, obwohl es ja einfach Verhaltensregeln gibt. Also Mindestabstand einhalten, das musst du ja eh. Und hast dann mit Leuten, die keinen Garten haben, die keine große Wohnung oder kein eigenes Haus oder so haben, diese Fläche genommen, weil du nirgendwo hin konntest. Und dann hast du natürlich noch Familien, denen es vielleicht nicht nur räumlich nicht so gut geht, sondern wo es psychische Probleme gibt, wo es, weiß ich nicht, Suchterkrankungen der Eltern gibt, Gewalt, zu Gewalt neigende Elternteile. Die Kinder sind diesen Eltern dann permanent ausgesetzt. Und es gibt keine soziale Kontrolle mehr und es gibt auch keine Unterstützung. Und ich habe letztes Jahr habe ich einen Text zum Schulessen geschrieben und da haben mir Lehrerinnen und Lehrer erzählt, Schulessen ist teilweise das einzige Essen, was Kinder da am Tag bekommen. Und wenn das weg ist, haben die ein echtes Problem.
Ja, absolut.
Letzte These. Durch die Corona-Krise wurden die Mütter zwangsweise wieder zur Hausfrau.
Jetzt. Steile These, lieber Antonia. Also laut Umfrage müsste ich sie mit Ja beantworten, weil Umfragen zeigen, dass Frauen eher zu Hause bleiben, eher die Stunden reduzieren, eher sich um diese klassischen Familienarbeiten gekümmert haben. Ich in meinem Fall kann das gar nicht bestätigen. Also mein Freund ist vormittags immer zu Hause geblieben, hat sich um die Kinder gekümmert, ist später ins Büro gefahren, hat damit quasi auch Teilzeit gearbeitet. Inzwischen gehen die Kinder in die Betreuung und es läuft so ein bisschen wie früher. Sprich, wir teilen uns das nach wie vor, die Aufgaben, aber halt nicht mehr die Kinderbetreuung. Aber ja, ich fürchte tatsächlich, dass es viele Familien gibt, die in dieses Muster reinfallen. Wobei ich betonen möchte, nicht für jede Mutter ist das eine Bestrafung. Für mich, ich würde darin nicht so aufgehen wie vielleicht andere, aber man darf nicht vergessen, dass viele Mütter ja auch bewusst in Teilzeit arbeiten. Viele Mütter sich gerne um die Belange der Kinder kümmern, um das Mittagessen, dass es auf dem Tisch steht. Also doch, ich musste ja sagen, auch wenn es mir schwerfällt. Leider.
Frederik, jetzt bin ich gespannt auf deine Antwort. Wurden die Mütter zwangsweise wieder zur Hausfrau?
Nee, zwangsweise erstens überhaupt nicht. Und es gab ein Interview mit Dorothee Bär, bei uns sogar letztens, wo sie gesagt hat, wenn ich Lust auf Backen habe, möchte ich backen. Also die Frage ist, du musst den freien Willen haben. Wenn eine Frau sich entscheidet, Hausfrau zu sein, ist diese Entscheidung absolut genauso emanzipatorisch zu akzeptieren, wie zu sagen, ich mache Karriere. Ich habe es eher im Freundes- und Bekanntenkreis erlebt, dass ganz viele Männer zu Hausmännern geworden sind. Also ganz total viel, weil die im Homeoffice dann gearbeitet haben, weil die weniger gearbeitet haben und dann viel, viel mehr und besser geteilt, also die Arbeit geteilt haben, sowohl die Erziehungs- als auch die Hausarbeit als vorher. Und dass dadurch, zumindest in diesen Fällen, auch eine viel, viel größere Wertschätzung von dem, was wir irgendwie Care-Arbeit, Erziehungsarbeit und sowas nennen, stattgefunden hat.
Vielen Dank an euch zwei. Nachdem ich hier die Moderation schon komplett versagt habe, aus den Händen gegeben habe, mache ich das jetzt hier ganz, ganz kurz. Liebe Hörer, was ist denn Ihre Meinung zum Thema Kinderbetreuung in Corona-Zeiten? Gut, schlecht, eine Zumutung? Schreiben Sie uns gern an audio@welt.de. Und auch sonst, wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie uns auf allen Podcast-Apps. Mein Name ist Antonia Beckermann. Bleiben Sie gesund und behalten Sie die Nerven.